ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Und hallo, ahoi, zu einer Stunde Literatur. In dieser Buchwoche sagt Katrin Schumacher. In Frankfurt trifft sich ja die Buchwelt und deshalb gibt's auch in dieser Woche zwei frische Folgen unter Büchern. Heute am Mittwoch und dann nochmal am Messe-Samstag. Was haben wir jetzt vor? Wir werfen einen Blick auf die Messe, die heute beginnt, fürs Fachpublikum, ab Freitag für alle offen ist und schauen uns literarische Erwartungen an. Und einen Blick auf das Ehrengastland Philippinen gibt's auch noch. Wir haben hier zwei neue wichtige Bücher liegen, in die wir reinlesen. Peter Stamms neuen Erzählband Auf ganz dünnem Eis heißt er und den neuen Roman der Pulitzer-Preisträgerin Louise Erdrich. Das ist ja immer ein Ereignis, wenn da was Neues von ihr erscheint. Außerdem lauschen wir mal in die schöne neue Hörbuchproduktion rein, in Annette Gröschners Schwebende Lasten und natürlich gibt's auch ein Gedicht, diesmal von Sascha Kokott. Also feiern wir ein bisschen zu Beginn der Frankfurter Buchmesse und das hier ist Musik von Larkin Poe. Die sich musikalisch außerordentlich gut verstehen und eine Band gegründet haben, Larkin Poe. Das waren Rebecca und Megan Lovell mit Stubborn Love und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Die Messe in Frankfurt hat begonnen und wer ganz nah dran sein möchte, dem sei der Livestream empfohlen, einfach zu haben in der ARD Mediathek. Literaturgespräche den ganzen Tag lang und zum Nachschauen. Und ja, ich bin schon mitten im Messegetümmel, werde bis Samstag nochmal diverse Interviews führen, habe mich mit einigen Leuten schon verabredet, unter anderem mit Melanie Rabe und mit Volker Kutscher. Die hören wir dann am Samstag ab 18 Uhr. Da ist die Messe fast schon vorbei, wenn die nächste Folge unter Büchern hier läuft. Aber jetzt hat sie erstmal begonnen. Wir schauen auf das, was aktuell sein wird. Michael Reinhardt erzählt uns was zu den literarischen Erwartungen an die Frankfurter Buchmesse 2025.
Eines ist jetzt schon klar. Diese Buchmesse wird politisch. In Zeiten allgemeiner Diskussionsverweigerung, der Rechthaberei und des sowieso nicht Zuhörenwollens soll in Frankfurt wieder miteinander gesprochen werden. Autokraten und autoritären Parteien wird man hier Erhellendes entgegenhalten. Dafür birgt schon die Wahl des Friedenspreisträgers Karl Schlögl. Der Historiker und Osteuropa-Experte warnt schon lange vor dem imperialen Russland und leuchtet mit seinen Büchern die Hintergründe dazu aus.
Es gibt ja ein riesiges Problem zu verstehen, sich hineinzudenken, was dort passiert in einem Land, das Krieg führt, das gleichzeitig aber in einer gewissen Normalität lebt, was man sich ja sehr schwer vorstellen kann, wie das im Kopf zusammenkommen kann.
Schlögl hält ein hartes Auftreten gegenüber Putin für unabdingbar und Waffenlieferungen an die Ukraine für unverzichtbar. Diese und andere Positionen sollen auf zahlreichen Diskussionsveranstaltungen kontrovers verhandelt werden. Thorsten Kasimir, Pressesprecher der Frankfurter Buchmesse, freut sich schon darauf.
Fetzen ist nicht verboten, ja. Das Handgemenge gehört zum Streit dazu.
Der Krieg in Dmitri Kapitelmanns Geburtsland spielt eine wesentliche Rolle in dessen Roman Russische Spezialitäten. Kapitelmann ist 1986 in Kiew zur Welt und im Alter von 8 Jahren als jüdischer Flüchtling nach Deutschland gekommen. In Russische Spezialitäten zeichnet er das liebenswürdige Bild eines russischen Lebensmittelgeschäftes in Deutschland. Mittendrin der um Integration bemühte Erzähler und dessen Mutter, die auch in der neuen Heimat nur russisches Staatsfernsehen schaut und deshalb das Massaker an Zivilisten in Butscha für eine Inszenierung hält.
Dass das eben nicht vermittelbar ist, dass die Fakten nicht vermittelbar sind, sondern man sich lieber einer russischen oder propagandistischen Erzählung anschließt, das ist das Irre. Das ist, woran ich an diesem Buch so krass mich abarbeite, dass wir uns auf die simpelsten Dinge nicht einigen können. Das ist, was mich da wirklich befasst.
Kapitelmann gehört zu den auf der Messe immer sicht- und zahlreicher werdenden Autorinnen und Autoren mit einer Migrationsgeschichte. Wie auch Jehona Kizai, die 1991 im Kosovo geboren wurde. Nach langer Sprachlosigkeit in ihrer Kindheit und Jugend hat die Erzählerin in Kizais nach dem albanischen Buchstaben Ö bezeichneten Roman das Stummsein angesichts ihrer Kriegstraumata und des Fremdseins überwunden. So hat es die Autorin mit diesem stark autobiografischen Text umgehend auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis geschafft.
Ich freue mich einfach so sehr, dass durch diese Platzierung, die ich natürlich nicht erwartet habe als Debütantin, dass dieses Thema Kosovo-Krieg und seine Folgen, dass es jetzt so eine Aufmerksamkeit bekommt.
Neben dem politischen sowie dem Einsatz für Meinungsfreiheit und Demokratie gilt ein Schwerpunkt dem wachsenden Kreis der jungen Erwachsenen unter den Leserinnen und Lesern.
Und natürlich sehen wir das noch größeres Interesse an den Young Adult-Themen. Das heißt, wir werden noch festivaliger, noch eventiger werden.
Kündigt Buchmessendirektor Jürgen Boos an. Die Community-Bühne für Romance, Fantasy und Romantasy in der Halle 1.2 sowie in der Festhalle wird folgerichtig noch einmal größer als im Vorjahr. Nach dem letztjährigen Erfolg wird es auch diesmal wieder eine hochkarätig besetzte Literaturgala mit renommierten Schriftstellern und Schriftstellerinnen geben. Hier wird auch Bestseller-Autorin Caroline Wahl erwartet, die mit ihrem unlängst veröffentlichten Buch Die Assistentin für Aufsehen und sogar Unmut gesorgt hat. Caroline Wahl wird ihren Kritikern auf der diskussionsfreudigen Buchmesse 2025 kämpferisch begegnen.
Wenn ich eine Sache weiß, dann ist es, dass ich gut erzählen kann und dass mich das ausfüllt. Und deswegen bin ich auch nicht bereit, in diesem Bereich bescheiden zu sein.
When there's smoke, there's fire. Er wird einfach nicht müde, der Modfather Paul Weller. Mit neuem Stoff gerade wieder am Start, einem neuen Album. Und das wie immer gut gemischt, guter Beat und gute Texte. Hier sind auch gute Texte unter Büchern, die Stunde Literatur von MDR Kultur. Und wie immer wartet die Buchmesse in Frankfurt auf mit einem Ehrengastland. Das ist diesmal eine ganze Inselgruppe, die fünftgrößte Inselgruppe, der fünftgrößte Inselstaat sogar der Welt, die Philippinen. Was sie literarisch ausmacht, davon erzählt jetzt meine Kollegin Sephora Rubina.
Fantasie beseelt die Luft. Ein abgewandelter Satz aus José Rizals Roman Noli mi tangere, zu Deutsch Rühr mich nicht an, ist das Gastlandmotto der Philippinen. In seinem Land ist Rizal ein Nationalheld. Sein Roman, geschrieben in der spanischen Besatzungszeit und 1887 erstmals in Berlin erschienen, prangert die Willkür der Herrschenden an. Auch Comicautor Paulo Heras hat Rizals Werke gelesen. Sie sind heute Pflichtlektüre an allen philippinischen Schulen.
Yes, I read José Rizal's books, Noli mi tangere and El filibusterismo, in my junior and senior year of high school.
Die Aufarbeitung der Kolonialzeit zieht sich wie ein roter Faden durch die philippinische Literatur. So streift Paulo Heras in seiner Graphic Novel Strange Natives gleich drei Abschnitte der philippinischen Geschichte: die Besatzung durch die Spanier, die Kolonialzeit unter den Vereinigten Staaten und die kurze, aber blutige Herrschaft der Japaner.
A lot of my country's cultural identity has been destroyed, recreated and rewritten by the colonizers and by fellow Filipinos who were politically in power.
Ein Großteil der kulturellen Identität seines Landes wurde zerstört, neu erfunden oder überschrieben, sagt Heras, durch die Kolonialherren, aber auch durch Filipinos, die politisch an der Macht waren. Die Macht liegt seit der philippinischen Unabhängigkeit 1946 in den Händen demokratisch gewählter Politikerinnen und Politiker. Der Machtmissbrauch und die Gewalt setzen sich jedoch teilweise fort. 1965 wird Ferdinand Marcos philippinischer Präsident. Ab 1972 regiert er das Land diktatorisch. Erst 1986 wird er nach einem Volksaufstand abgesetzt. Ein weiteres blutiges Kapitel der philippinischen Geschichte sind die Jahre unter Präsident Rodrigo Duterte, der zwischen 2016 und 2022 regiert und einen unerbittlichen Krieg gegen Drogen und Kriminalität führt. Die Journalistin Patricia Evangelista, die sich selbst als Traumajournalistin bezeichnet, hat über Jahre akribisch recherchiert und ein Sachbuch über die Jahre unter Duterte geschrieben.
Es ist wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Furchtbare Dinge sind geschehen, Menschen sind gestorben, es gab ein richtiges Massaker. Mein Job als Journalistin ist herauszufinden, was genau geschehen ist, wer verantwortlich dafür war und die Daten dazu zu sammeln, damit alle erfahren, was passiert ist und Menschen sich daran erinnern können.
And keep a record, so that people know and people remember.
Für die sogenannten außergerichtlichen Tötungen muss sich Ex-Präsident Duterte derzeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten.
You no longer have a president who stands on a podium and says, kill them all.
Wir haben keinen Präsidenten mehr, der aktiv dazu aufruft, bringt sie alle um. Es gibt keinen Krieg gegen Drogen mehr, so wie es Duterte definiert hat, kein Abschlachten der Bevölkerung. Es gibt trotzdem immer noch Tote. Die Denkweise der Menschen hat sich nicht verändert, nur weil der Präsident weg ist. Es ist nur nicht mehr so offensichtlich.
It is no longer explicit.
Evangelistas Buch Some People Need Killing oder Manche Menschen gehören getötet wurde vom Time Magazine und der New York Times als Sachbuch des Jahres 2023 ausgezeichnet. Schreiben als Werkzeug, um Identitätskrisen und Traumata zu überwinden. Das haben José Rizal, Patricia Evangelista und Paulo Heras gemeinsam. Ihre Bücher gewähren einen Einblick in die philippinische Vergangenheit und bilden Brücken, um die Gegenwart des südostasiatischen Vielvölkerstaats besser zu verstehen. Das gilt nicht nur für die Leserinnen und Leser, sondern auch für die Autoren. Paulo Heras wird auf der Frankfurter Buchmesse einen weiteren Band seiner Graphic Novel Strange Natives, zu Deutsch Fremde Einheimische, vorstellen.
My graphic novel Strange Natives is an attempt to reconnect to this forgotten past, to make sense of this cultural estrangement and to reclaim the narrative.
Strange Natives sei der Versuch, sich wieder an die fast vergessene Vergangenheit zu erinnern, um das Narrativ zurückzuerobern, um das Gefühl, im eigenen Land fremd sein, besser zu verstehen, sagt Heras.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who
say is calling. And who in a lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger. Sent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling.
Ich liebe diesen Song. Es ist ein Cover eines Leonard Cohen-Klassikers für eine Serie, wieder aufgenommen von PJ Harvey. Und so ein bisschen fixer als das Original, aber nicht weniger unter die Haut gehend. Who by Fire. Unter Büchern, jetzt mit frischer Literatur. Für den Schweizer Schriftsteller Peter Stamm spielt die Erzählung als literarische Form eine große und wichtige Rolle. Neben seinen Romanen veröffentlicht er immer wieder Prosabände und auf ganz dünnem Eis, so heißt der sechste, den er jetzt rausgebracht hat. Peter Stamm erzählt in diesen neuen Erzählungen zum Beispiel von einer Schauspielerin, von der Mitarbeiterin einer Friedensmission der Vereinten Nationen oder auch von einem Skilehrer. Und sie sind alle, wie auf kleinem Raum deutlich wird, suchende und ein bisschen einsame Menschen.
Die Gletscher sind nicht geschmolzen, sie sind zurückgekehrt mit unerbittlicher Macht. Wintern, die letzte der insgesamt neun Erzählungen von Peter Stamm, führt nicht auf ganz dünnes, sondern auf ganz dickes Eis. Eine schneeweiße kalte Dystopie. Das Rhontal ist versunken unter den Gletschern, Städte und Dörfer wurden zerstört. Nur ein Mensch lebt noch in der unwirtlichen Landschaft in einer verlassenen Burg in der Höhe. Er soll das Eis beobachten.
Mich hat das immer fasziniert, das Klima. Nicht nur, weil ich bei den Grünen bin seit 40 Jahren, sondern weil es so viel größer ist als wir und weil es so viel beeinflusst. Also nicht nur jetzt im Negativen, im Sinne einer Klimaerwärmung, sondern überhaupt, der Mensch lebt im Klima und vom Klima und muss sich an das Klima anpassen und das hat mich immer fasziniert.
Von klimatischen Veränderungen handelt auch die fast titelgebende und zweiteilige Erzählung Auf dünnem Eis und nicht auf ganz dünnem Eis. Sie spielt in zwei Sommern am Bodensee, der eine mit Dauerregen und Hochwasser, der andere mit erbarmungsloser Trockenheit. Die Erzählerin ist Schauspielerin und arbeitet in einer Klinik. Sie spielt Patientinnen, simuliert Symptome für die Ausbildung des medizinischen Personals. Sie will aber auf die Theaterbühne zurück und irgendwie auch in ein anderes Leben. In Ingolstadt klappt es endlich mit dem Vorsprechen.
Naja, es sollte halt so ein Stadttheater sein, nicht so groß, nicht so bedeutend, also nicht Bochum oder nicht das Thalia-Theater oder die Schaubühne. Ich mag so diese mittelgroßen Dinge im Leben und ja, auch geografisch. Ich bin auch gerade in einer mittelgroßen Stadt in Tschechien, nicht in Prag, sondern in einer kleineren. Ich mag diese Orte auch zu erforschen, die noch niemand so genau kennt. Nicht, dass es gibt Leute, die Ingolstadt natürlich kennen, aber es war dann auch ein bisschen Zufall. Es hätte auch Oldenburg sein können oder, weiß nicht, Bielefeld.
Es ist aber, und das entwickelt eine Logik, Ingolstadt. Und der Weg dorthin wird nicht der einzige Einschnitt im Leben der Schauspielerin sein. Peter Stamm erzählt diese und auch die anderen Geschichten auf ruhige Weise. Der Text aber fließt nicht einfach dahin. Es entstehen dichte und auch fein konstruierte atmosphärische Räume. In die Erzählung über die Schauspielerin etwa sind unmerklich Sätze aus Ödön von Horvaths Kasimir und Caroline eingewoben, dem Stück, in dem sie in Ingolstadt eine der beiden Hauptrollen spielen soll. Ein Grundthema in den Erzählungen ist Einsamkeit, und das war nicht geplant, sagt Peter Stamm. In Jump and Run wird diese Einsamkeit existenziell drängend für eine Schweizerin, die bei der UN-Mission im Kosovo arbeitet und zeitweise in einer Welt voller Camps und Container lebt.
Ich glaube, ich bin nach dieser Zeit jetzt so langsam vorbeizugehen scheint, wo alle nur noch über sich selbst geschrieben haben und Autofiktion hin und her. Und ich auch selbst, zwar nicht über mich selbst geschrieben habe, aber auch übers Schreiben, hatte ich Lust, wieder so ein bisschen zu meinen Anfängen zu gehen und wieder mal journalistisch zu arbeiten und einfach zu recherchieren, rauszugehen, andere Welten kennenzulernen. Nicht wirklich journalistisch, aber eher so explorativ und forschend und nicht so sehr die Inspektion zu betreiben, sondern ja, einfach die Welt anzuschauen und da Geschichten zu finden.
Ein spürbar bewegender Text ist Mars, die Geschichte einer Familie, die mit einem heftigen Experiment konfrontiert wird. Laurin, der jugendliche Sohn des Erzählers, will in näherer Zukunft einmal zum Mars reisen und simuliert den Flug im eigenen Haus. Er schließt sich ein, wochenlang, ernährt sich von Konserven und Trockennahrung, hält sich mit dem Hometrainer fit. Mit den Eltern kommuniziert er allein über einen Chat. Er ist eigentlich in ihrer Nähe und entfernt sich doch immer weiter.
Zum einen fasziniert mich natürlich die Vorstellung, dass da Leute über Monate auf engstem Raum praktisch eingeschlossen sind. Das ist für einen Schriftsteller eine spannende Situation. Zum anderen ärgert mich aber auch dieser Wahnsinn zu behaupten, wir könnten im Weltall uns ansiedeln, was ja immer wieder und immer noch behauptet wird und was natürlich kompletter Quatsch ist. Das sagt der Vater irgendwann auch. Es gibt keine Chance, dass wir jemals aus unserem Sonnensystem rauskommen. Das ist einfach alles viel zu weit und das war noch so ein Nebeninteresse.
Die Sorge der Eltern wächst mit jedem Tag. Wie wird das fordernde Experiment ausgehen? Werden sie Laurin an der Schwelle zum Erwachsenwerden verlieren? Das lese man unbedingt selbst. Peter Stamms Erzählungen führen vom Alltäglichen, vermeintlich Gewöhnlichen zu den großen Fragen. Und sie tun das ganz beiläufig, ohne große Aufregung und ohne jede Sentimentalität. In der Stille einer klaren, enorm tiefgründigen Prosa wird immer wieder erfahrbar, was es bedeutet, am Leben zu sein.
Nils Beinker war das über Peter Stamms Prosaband. Auf ganz dünnem Eis ist beim S. Fischer Verlag erschienen.
Thinker, a daydreamer, a heavy drink, an in-betweener, propping up the bar like it's gonna fall down. I'm a shit talker, a bad joker, a Johnny Walker, a chain smoker. Everyone knows it all over town. And I know we've just met. You don't know my deal yet, but I wondered if you would help me remember to forget. Cause I don't wanna wake up here. Stay with me through the night until dweller, and I've always been a storyteller, but no one's listening anymore. And I'm a late comer, a last chancer, a slow runner and a final dancer. You see me glide across the floor, and I know it sounds strange, and I've got nothing to exchange. Cause I don't wanna wake up yet. Stay with me through the night until the morning light. Help me remember to forget.
Remember to forget, meint hier Passenger. Und jetzt geht's zu einer Pulitzer-Preisträgerin bei Unterbüchern. Die Liste der Bücher, mit denen sich Louise Erdrich in den letzten Jahren in die Herzen vieler Leserinnen und Leser weltweit geschrieben hat, die ist ganz schön lang. So war die Welt, heißt der neue Roman der amerikanischen Autorin, der es unter dem Titel The Mighty Red in den USA erschienen, das mächtige Rot, passend zum Schauplatz, dem Red River Valley in North Dakota. Katja Weise hat sich für uns auf Lesereise begeben.
Die Gegend, von der Louise Erdrich nicht zum ersten Mal erzählt, ist ihr bestens vertraut.
I grew up along the Red River and
ich bin am Red River aufgewachsen. Er war ganz selbstverständlich, einfach immer da. Ein widersprüchlicher Fluss. Jedes Jahr im Frühling war die bange Frage, wie hoch steigt das Wasser dieses Mal? Regelmäßig überflutete es das Land. Im Sommer war der Fluss dann kaum mehr als ein Rinnsal, durch das man hindurch waten konnte.
Der Red River ist Lebensader und Bedrohung, spiegelt im Jahr 2008 durch seine zunehmende Verschmutzung auch die starke Industrialisierung der Landwirtschaft. Längst setzen die meisten Farmer bei der Bewirtschaftung der Felder auf chemische Mittel. Die Existenz vieler Menschen im Tal hängt vom Zuckerrübenanbau ab. Crystal fährt während der Erntezeit Nacht für Nacht tonnenweise Rüben von den großen Farmen zur Fabrik.
Wenn sie zur Arbeit losfuhr, saß ihre Tochter an Hausaufgaben, es sei denn, sie kellnerte gerade. Crystal kam rechtzeitig zurück, um sie zu verabschieden, wenn sie zur Schule musste.
In der Schule ist die 18-jährige Kismet eine Außenseiterin. Lange eine Goth, mit schwarz gefärbten Haaren, dunkler Schminke und Klamotten aus dem Ramschladen, wie ihre Mutter sagt. Beide sind kräftige, geschickte, kluge Frauen, die von den indigenen Ojibwe-Landarbeitern abstammen. Dass ausgerechnet Gary Geist, der einmal die größte Zuckerrübenfarm im Tal übernehmen soll, sich zu Kismet hingezogen fühlt und schließlich sogar um ihre Hand anhält, erscheint vielen kaum nachvollziehbar. Er ist ein Leader, ein begnadeter Footballspieler. Einer, dem, obwohl er immer wieder in brenzlige Situationen gerät, auf beinahe magische Weise nie etwas geschieht.
I grew up in a church school.
Ich bin in eine katholische Schule gegangen, in der mir versichert wurde, dass ich einen persönlichen Schutzengel hätte. Und es ist wunderbar und verlockend zu glauben, dass es so etwas gibt. Aber dann wird man älter und sieht, dass im Leben manches gut läuft, anderes nicht. Ich musste in meine Kindheit zurückgehen, um zu verstehen, warum ich Engel in diesem Buch vorkommen lasse.
Kismet heiratet Gary, obwohl sie einen anderen liebt. Über fast 500 Seiten blättert Louise Erdrich die schicksalhaften Hintergründe dieser Heirat auf. Ein tragisches Unglück bei einer rauschhaften Party, die Auswirkungen der großen weltweiten Finanzkrise 2008-2009. Kismets Vater ist eines der Opfer. Erdrich spannt den Bogen weit. Auch der Klimawandel spielt eine wichtige Rolle. Die Menschen im Red River Valley vermissen Vögel und Insekten und in dem viel zu trockenen Boden gedeiht die Saat immer schlechter. Aber erste Farmer schwenken um, setzen auf natürliche Schädlingsbekämpfung und nicht länger auf Monokulturen.
Mit der Wärme, die vom Boden aufstieg, stiegen auch die Insekten und die schwarzen Bögen der Vögel jagten so schnell und so eifrig danach, dass Kismet ihren Bewegungen kaum noch folgen konnte. Sie flogen schneller als ihre Schatten, so dicht und flink, dass es aussah, als müssten sie jeden Moment kollidieren, aber nur ihre Umrisse verschmolzen und trennten sich wieder.
Louise Erdrich erzählt unmittelbar von und aus dem Leben. So packend, dass die vielen Seiten wie im Flug gelesen werden wollen. Für Schwarz-Weiß-Zeichnungen ist sie nicht zu haben. Die Figuren sind komplex, sind Menschen, die schließlich jede und jeder für sich Verantwortung übernehmen. Und Trost auch in der Literatur finden. Deshalb ist »So war die Welt« trotz der Erschütterungen, die die Menschen erleben, ein hoffnungsvolles, ein warmes Buch. Ein bisschen Kitsch gönnt sich die Autorin manchmal, aber auch den braucht die Welt ab und zu.
Find ich auch. Nix gegen ein bisschen Herz. Katja Weise war das über Louise Erdrich. »So war die Welt« aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder, erschienen im Aufbauverlag.
Let's get lost. Let's get lost. Let's get lost. Let's get lost. Well, I'm wearing like a charm tied to one.
Pretenders waren das mit Let's Get Lost hier bei Unter Büchern. Und hier bei mir ist jetzt meine Kollegin Judith Burger, die uns was über eine ganz neue, feine Hörbuchproduktion erzählen kann. Annette Kröschner, Schwebende Lasten, aufbereitet für die Ohren, 17 Folgen. Steigen wir doch mal ein bisschen in den Roman, liebe Judith. Das heißt, mit Schwebenden Lasten hat Annette Kröschner einen Roman über ein ganzes Jahrhundert geschrieben. Ist das nicht ein bisschen viel für 279 Seiten?
Nö. Nein, ganz und gar nicht. Weil aus dem einfachen Grund, weil man die ganze Zeit ganz nah an Hannah Krause dran ist. Also soweit ich das dem Roman entnehmen kann, ist sie ja 1913 geboren und lebt bis 1993 und erlebt natürlich entsprechend zwei Weltkriege, zwei Revolutionen, zwei Diktaturen, zwei Demokratien und natürlich noch viel mehr. Es wird also diese deutsche Geschichte wird sozusagen wie aus einer weiblichen Perspektive erzählt.
Und wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also das alle Geschehnisse dieses Jahrhunderts werden ganz eng an Hannas Leben erzählt. Also was sozusagen bei ihr im Alltag passiert, ist dann ja eng verknüpft mit den Sachen. Und man hat einen ganz anderen Zugang dazu. Und das ist alles ganz plastisch erzählt. Man sieht sich auch wirklich direkt vor sich, wie sie nachdenkt. Oder man hört sie, wenn ihr mal der Kragen platzt und... Und einzelne Bilder aus dem Roman, das ist halt wie gesagt so toll erzählt, die brennen sich eben förmlich in den Kopf ein. Also wie sie dann zum Beispiel in Magdeburg in ihrem Blumenladen sitzt und durchs Schaufenster rausschaut und da ist der Johannesberg und der hat natürlich eine Steigung und die Straßenbahn fährt dann immer Schritttempo. Oder wie sie dann hochschwanger durch die Trümmer des zerbombten Magdeburgs herumirrt, ihre Kinder sucht. Natürlich auch ganz tragische Momente. Oder wie sie dann später während des Krieges im Grusernwerk putzt und für die Zwangsarbeiterin heimlich Margarinebrote auf dem Fensterbrett liegen lässt. Oder halt dann später, wenn sie ganz alt ist und im Neubaublock hinterm Fenster steht und durch die Gardine ihr Gartenbeet beobachtet, wo natürlich die Leute Blumen klauen, weil es in der DDR eben nicht viel Blumen gab. Und Hanna findet es auch in Ordnung, dass die Blumen geklaut werden, aber es dürfen nicht so viele sein, weil dann leidet das Beet natürlich darunter. Also es sind so lauter kleine Sachen, an denen ganz viel erzählt wird und das macht gute Laune.
Hanna Krause, die war Blumenbinderin und Kranfahrerin. Mhm. Welche Profession ist ihr wichtiger?
Kranfahrerin wird sie ja erst in der DDR, also wenn aus dem Krupp-Gruson-Werk dann später der VEB-Schwermaschinenbau Ernst Thälmann wird, so heißt er, glaube ich. Und dann ist sie auch die erste Frau im Werk, die den Kran besteigt und schafft es aber relativ schnell, sich den Respekt der Männer zu verdienen, die natürlich erstmal denken, so eine Frau auf dem Kran, na, das kann ja was werden. Naja, und Blumenbinderin ist ihr erster Beruf, aber eigentlich ist sie das ja ihr ganzes Leben lang, einfach wegen ihrer Liebe zu den Blumen. Also Blumen sind eigentlich Hannas Lebensinhalt. Sie wächst ja auch erst auf im Blumenladen ihrer halben Schwester, wie sie immer sagt. Sie hat ja zwei halbe Schwestern. Und dann eröffnet sie nach der Heirat mit Karl ihren eigenen Blumenladen in Magdeburg, den sie dann natürlich im Zweiten Weltkrieg wieder schließen muss, weil im Krieg natürlich auch kein Mensch Blumen kauft. Und die Blumen geben aber ihrem Leben halt eben Halt und sie sind immer dabei. Also während des Krieges putzen geht, nimmt sie sich ein Alpenpfeilchen mit und redet mit dem, klagt der Blume ihr Leid. Später nimmt sie dann Azaleen mit auf den Kran, damit sie da oben nicht so alleine ist. Und einmal lässt sie sich als alte Frau sogar nachts heimlich in dem alten Grusonschen Gewächshaus einschließen, verbringt da sozusagen eine Nacht auf der Erde inmitten ihrer geliebten Pflanzen. Endlich einmal schmerzfrei durchschlafen. Und ja, genau. Und was die Blumen ihr bedeuten, das spürt man eben vor allem an einer Stelle im Buch. Da ist sie gerade mal 25 Jahre alt und sie wacht morgens auf und stellt fest, dass sie zum 6. Mal schwanger ist, was sie natürlich überhaupt nicht gut findet. Und dann hat sie auch noch Geburtstag und Karls Geschenk für sie ist, dass er die Kinder alle mit zu den Schwiegereltern nimmt, sodass sie mal Zeit für sich hat. Und Zeit für sich bedeutet natürlich nicht, dass sie dann irgendwas Schönes macht, sondern steht natürlich wieder in ihrem Blumenladen. Aber immerhin ist das ja ihr Ort voller Schönheit und Trost. Und an diesem Tag kommt ein Mann in den Laden. Sehr elegant sieht er aus und ganz schick. Also Hanna möchte am liebsten mal so über diesen Anzug so drüber streichen. Und der hat eine Postkarte dabei und auf der ist ein Bild abgebildet, ein Gemälde von Ambrosius Bosrat. Und das ist Anfang des 17. Jahrhunderts gemalt. Ein Stillleben, Vase mit Blumen heißt es. Und der Mann fragt Hanna, ob sie diesen Strauß auf dem Bild mit realen Blumen nachbilden kann. Es hat sich rumgesprochen, dass sie sehr extravagante Sträuße binden kann. Es war sozusagen eine Empfehlung an ihn. Und da würde ich sagen, genau, ob sie das macht oder nicht, wir hören mal kurz rein in die Lesung mit gelesen von der Schauspielerin Michaela Winterstein.
Hanna schaute die Karte lange an, ehe sie antwortete. Ihr Herz klopfte. Nein, keine Rose blüht, wenn die Tulpe ihre Kelche öffnet. Das klingt sehr poetisch. Das ist Blumenbinder-Latein, sagte Hanna und lachte. Wenn die Rosen wachsen, sind die Tulpen längst hinüber. Die kriege ich nicht mal mehr in Rotterdam. Es ist September. Und ohne Tulpen? Auch schwierig, weil so viele andere Blumen gerade nicht zu bekommen sind. Blaustern und Schwertlilien sind spätes Frühjahr. Narzissen frühes. Genau wie Adonisröschen und Schachblume. Maiglöckchen und Pfingstrose blühen im Mai und zu Pfingsten, wie ihre Namen schon sagen. Anemone kriegt man vielleicht in Hamburg. Manches könnte ich austauschen gegen andere Lilienarten zum Beispiel. Der Maler muss die Blumen aus dem Gedächtnis oder das Bild über längere Zeit gemalt haben. Interessante Beobachtung. Sie haben natürlich recht. Der Mann starrte auf die Karte, als tauschte er jede Frühlingsblume gegen eine des Herbstes und prüfte die Wirkung. Das dauerte eine Weile, aber das Schweigen bedrückte Hanna nicht. Es vibrierte geradezu. Endlich sagte er, ohne aufzublicken, und das Grübchen am Kinn erschien Hanna wie ein zweiter Mund, »Wenn ich es mir recht überlege, ginge vielleicht auch ein anderes Stillleben mit weniger Sorten, die sie austauschen müssten. Im Kaiser-Friedrich-Museum hängen mehrere Bilder alter niederländischer Meister. Ich erinnere mich aber auch an eins von Jakob Marel, dem Lehrer von Sibylla Merian. Sie wissen schon, diese berühmte Pflanzenmalerin.« Diesen Namen hatte sie noch nie gehört. Er schaute sie an. Und Hanna fühlte eine seltene Verbundenheit, die sie manchmal mit Sibylle empfand. öfter mit Elisabeth und hin und wieder mit Karl. Aber noch nie war es ihr so vorgekommen, als blicke jemand mit seinen Augen durch ihre Augen. Als dringe er mit seinen zwei Mündern durch ihr Ohr und ihren Kopf hindurch bis ins Herz und von dort in den Bauch, wo sie ein Prickeln verspürte.
Ja, also man hört, Michaela Winterstein nimmt sich sehr viel Zeit zum Lesen dieses Romans. Und genau, also Hannah bindet dem Mann einen Strauß, aber er kommt ihn leider nie abholen. Und sie hat halt Angst, dass es deswegen ist, weil sie wird ja gezwungen, ein Schild ins Schaufenster zu stellen. Wir sind im Jahr 1938, auf dem steht, Juden dürfen hier nicht einkaufen. Und er kommt also nicht und diese Begegnung vergisst sie aber nie. Und sie hebt diese Postkarte auch bis an ihr Lebensende auf. Später wird dieses Bild auch nochmal ganz wichtig, aber das will ich natürlich nicht alles verraten. Und alle Blumen auf diesem Gemälde, das sind 25 Stück, also es sind auch, ist noch eine Libelle und eine Schnecke und so dabei, die sind jedem Kapitel, also allen 25 Kapiteln des Buches mit einer kleinen Beschreibung vorangestellt. Also bilden diese Blumen von diesem Gemälde diesen Rahmen für das Buch. Und ich finde ja, dass diese Begegnung mit diesem Mann, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Pause in dem Roman. Weil sie sich ja das erste Mal mit jemandem austauscht, was sie wirklich bewegt, jemand, der sie versteht. Also Karl, ihr Mann, sagt ja zu den Blumen immer sehr abfällig, oh, Mädelgemüse. Und dann habe ich mich ja so gefragt, was wäre zum Beispiel, wenn sie damals als junges Mädchen bei ihrer halben Schwester in Berlin geblieben wäre, wo sie eine Zeit lang gewohnt hat. Oder wenn sie nicht geheiratet hätte oder zumindest nicht so früh. Da wäre vielleicht was ganz anderes aus Hannah Krause geworden. Ich denke ja, sie wäre Künstlerin geworden, weil sie so dieses Feinsinnige hat.
Stilllebenkünstlerin. Sie ist nicht in Berlin geblieben, sie lebt in Magdeburg.
Genau. Annette Gröschner ist ja selbst in Magdeburg aufgewachsen und sie ist ja auch bekannt dafür, dass sie am liebsten in Archiven herumsitzt und recherchiert. Und das ist auch ein Grund, was diesen Roman so lebendig macht, weil eben dieses alte, verschwundene Magdeburg wieder aufersteht, so mit seinen ganzen Kneipen und Bordellen. Hannah lebt ja in diesem alten Armviertel, Knattergebirge wird das genannt. Und das ist alles sehr genau recherchiert, wie das alles damals aussah, wie Magdeburg nach den Bombenangriffen aussah, was am 17. Juni 1953 passiert ist auf den Straßen dort während des Aufstands und oder auch einfach so Details, wie welche Gemälde sich Hannah damals in der Gemäldeabteilung des Kaiser-Friedrich-Museums angeschaut hat, bevor es dann eben zerbombt wurde.
Knattergebirge, finde ich, ist schon ein tolles Wort.
Ja, und es gibt eben tatsächlich auch einfach so viele tolle Wörter in dem Roman, also Wörter, die wir heute überhaupt nicht mehr benutzen. Sowas wie Filzschlappenoper oder Galoppwechsler oder die Laufkatze, das ist am Kran genau. Dran. Der Laufmaschenexpress, das Kaloderma-Bad, also das ist alles, eben wie eingangs schon gesagt, alles total plastisch und lebendig.
Wunderbare Prosa, Schwebende Lasten von Annette Gröschner. Für alle, die den Roman hören wollen, vielleicht auch schon gelesen haben und nochmal vorgelesen haben möchten, von Michaela Winterstein ist unsere Lesezeit zu haben. Auch komplett übrigens in der ARD-Audiothek, 17 Folgen. Lieben Dank, Judith Burger, für diese Einblicke.
Gerne.
Looking at the Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Geisternetze, so wird der im nächsten Jahr erscheinende neue Gedichtband von Sascha Kuckert heißen. Der wurde 1982 in der Altmark geboren und lebt als freier Autor und Fotograf in Leipzig. Bislang hat er 2 Gedichtbände veröffentlicht und aus seinem neuen Band hat er ein Gedicht schon mal für uns, für MDR Kultur unter Büchern, eingelesen.
Wir glaubten den Winter schon hinter uns, als er uns noch einmal einholte. Auf einer kleinen Passstraße, kurz vor der Grenze, mit diesen niedergewohnten Höfen, ließ er einfach alles verschwinden. Die Konturen, den Tag, unsere Sorgen. Und für eine halbe Stunde fiel langsam Schnee auf uns, und in deinem Schoß schlief das Mohnkorn, wärmte sich den letzten Frost aus dem Kern und führte uns zurück zur letzten Abzweigung, zurück zu den Terminen beim Orakel.
Eine waschechte Vorpremiere war das, ein Gedicht aus dem Band Geisternetze von Sascha Kuckert, der im nächsten Jahr erscheint, gelesen vom Autor selbst. Ja, und das war unter Büchern in dieser Buchmessenwoche, die erste Sendung rund um Frankfurt, und wir berichten natürlich weiter aus dem Trubel in den Hallen und drumherum. Und am Samstag gibt's auch nochmal eine ganze Stunde unter Büchern, und in der sind zum Beispiel die Schriftstellerin Melanie Rabe zu Gast, die Illustratorin Kat Menschig und der Autor Volker Kutscher, wenn sie es zu mir schaffen, ins Ü-Wagen-Studio. Ja, und mal schauen, wen ich noch so vors Mikro kriege auf der Frankfurter Buchmesse. Bis dahin viel Spaß beim Lesen und vielleicht auch beim Schauen. Unsere große ARD-ZDF-Bühne auf der Messe, die gibt's per Livestream auch für zu Hause Gespräche den ganzen Tag lang, und das in der ARD-Mediathek. Bis dahin, ahoi, sagt Katrin Schumacher.
Should have been a father. But he never